Damen und Herren, Ihr Flug CM111, Saftschubsen und Autopiloten, ist nun zum Einsteigen bereit. Ladies and Gentlemen, your flight CM111, Juice Pushers and Autopilots, is now ready for boarding.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Episode der zweiten Staffel oder im zweiten Jahr sozusagen von Saftschubsen und Autopiloten. Mir virtuell gegenüber natürlich wieder meine wunderbare, wunderhübsche, allerliebste, blauäugige, blonde, 900 € Extensions tragende, interkontinentale, First Class Stuartöse, Chardonnay. Skip, Charlie.
Also, lieber Mike, ich möchte jetzt nochmal für die zweite Staffel auch festhalten, es ist Charlie. Und damit will ich die zweite Staffel nämlich auch einfach mal beginnen. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dir zu sprechen. Wir haben ja einen wundervollen Gast, den du natürlich gleich Monolog-Mike-artig, wie du das ja so drauf hast, auch vorstellen wirst. Aber erstmal, Mia. Virtuell gegenüber unser wundervoller Ex-Flugbegleiter und mittlerweile Pilot Mike, hallöchen.
Hello. Ja, wie du es schon gesagt hattest, haben wir heute einen Gast an Bord sozusagen. Und zwar bin ich sehr gespannt, was heute dabei rauskommt, denn manche wissen es, manche vielleicht auch nicht. Vieles, was wir in der Luftfahrt haben, das kommt eigentlich aus der Seefahrt. Also zum Beispiel die Uniformen, die wurden einfach übertragen, auch mit der Rangordnung und den Streifen. So komische Einheiten wie nautische Seemeilen oder Knoten oder auch ganz viele Navigationsarten oder so, die wurden einfach vom Schiff genommen und aufs Flugzeug übertragen, mehr oder weniger. Und deshalb haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast. Man könnte sagen, im Prinzip, er ist das Pendant vom Flugbegleiter, aber auf dem Schiff. Aber er wird uns das bestimmt gleich auch nochmal genauer erklären. Und zwar auf Instagram zu finden als Gian Dino. Wir verlinken dich natürlich, aber du heißt eigentlich Gianluca oder Luca, ne? Hi.
Ja, hi lieber Mike, hi liebe Charlie, danke, dass ich hier virtuell mit euch dabei sein kann und ein bisschen heute euch meine Branche vorstellen darf und dann gespannt bin auf die Parallelen, die wir vielleicht so haben. Hi auch an die ganzen Crews da draußen aus der Luft, aus der See, an alle Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid.
Naturtalente. Ich finde,
du hast dich sehr, sehr gut vorgestellt. 1+ mit Sternchen. Du könntest im Flugzeug tatsächlich auch so Ansagen machen. Ich glaube, du hast eine sehr angenehme Stimme. Und da würde auch schon direkt meine erste Frage hingehen. Macht ihr auch Ansagen an Bord oder Safety-Demos? Erzähl mir von einem gewöhnlichen 24-Stunden-Tag, den du so hast.
Genau, erstmal, was machst du genau?
Ja, ich arbeite bei einer europäischen Reederei als International Host. Dabei bin ich sozusagen der Bordbetreuer für alle deutschsprachigen Gäste in dem Fall. Wir haben da bei uns in der Reederei für alle Hauptsprachen, die wir an Bord haben, einen Vertreter. Und ich bin halt für die deutschsprachigen Gäste zuständig. Und um auf Charlies Frage zurückzukommen, ja, wir machen auch von morgens bis abends Durchsagen. Natürlich zur Safety, das sind so die wichtigsten. Da sind wir auch gleich bei unserer wichtigsten Aufgabe an Bord, nämlich Sicherheit. So wie ihr es ja im Flieger macht, haben wir das auch an Bord. Ja, Safety-Demonstrationen, bevor man überhaupt in See stechen kann. Dann natürlich auch Verkaufsinfos und so weiter, die alle per Durchsage durchgegeben werden.
Ja, cool. Ist ja im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu uns, nur dass bei euch wahrscheinlich dann kein Druckabfall mit Sauerstoffmasken passiert.
Nee, bei uns sind dann meistens, wenn irgendwie raue See oder ähnliches ist oder irgendwelche Verspätungen oder Medicals, dass man da die Gäste informiert. Ja, das sind so die Hauptinfos, die wir da per Durchsage durchgeben.
Verstehe. Und wie ist das so das Prozedere, wenn dann Rough Sea ist? Gibt es da so ein spezielles Procedure, an was sich die Leute dann halten müssen? Müssen sie alle in ihre Kabine gehen oder was wird da genau dann gemacht?
Nee, also so ein richtiges Procedure gibt es da nicht. Ist immer so ein bisschen Ermessenssache, was den Komfort und die Sicherheit angeht. Das entscheidet dann natürlich der Kapitän mit seinen obersten Offizieren und dem Hoteldirektor zusammen. Bei Rough Sea wird dann einfach nur gewarnt oder auch bei starken Winden nicht auf die offenen Decks zu gehen, sich festzuhalten und vorsichtig eben von A nach B zu bewegen.
Also das finde ich ja auch interessant, weil zum Beispiel wir haben ja auch einen Captain und einen First Officer und sowas. Also bei uns zum Beispiel gibt es ja auf jeden Fall noch diese Hierarchie. Ist das in der Seefahrt also auch so gegeben?
Ja, auf jeden Fall kann man das sehr gut mit eurer Branche vergleichen. Bei uns gibt es natürlich bei so einem riesigen Kreuzfahrtschiff viel mehr Offiziere, aber an oberster Stelle steht auch da der Kapitän, gefolgt vom Staff Captain, also seiner rechten Hand sozusagen, und dann First Officer und so weiter die Ränge runter.
Wie viele Leute seid ihr so circa auf eurem Schiff? Also wie groß ist so eine Crew dann? Das ist bestimmt auch von der Schiffsgröße abhängig natürlich, ne? Aber bei so einem gängigen Kreuzfahrtschiff wie bei dir?
Ja, korrekt, Mike. Das hängt natürlich davon ab, wie groß das Schiff ist, wie viele Gäste oder auch Pax wir an Bord haben. Pi mal Daumen kannst du sagen, dass wir ungefähr 1000 Crewmitglieder an Bord sind.
Boah, krass.
Ja.
Auf wie viele
Ja.
Passagiere ist das dann?
Ja, auf ungefähr um die 3000. Können auch 3,5 sein, aber so um die 3000 Pax hast du dann dabei.
Ach, also auf jeden dritte Person kommt ein Crewmitglied sozusagen.
Jo, genau. Hängt dann immer von Route und Season und so weiter so ein bisschen ab, aber ungefähr 1 zu 3.
Crazy.
Wahnsinn. Und wie lang bist du dann mit den gleichen 1000 Menschen die ganze Zeit an Bord? Sprechen wir von Monaten? Sprechen wir von einer Tour? Wie sieht das aus?
Ja, also unsere Verträge dauern tatsächlich mehrere Monate. Wir als EU-Mitglieder sind maximal 6 Monate am Stück an Bord. Die sehr geschätzten Kollegen aus Südamerika, von den Philippinen und so weiter, die haben tatsächlich diese Monsterverträge, in dem sie dann wirklich 8, 9 Monate am Stück an Bord verbringen. Dann kommt es immer so ein bisschen drauf an. Wenn jetzt gerade Saisonwechsel ist und Routenwechsel ist, dann hat man auch immer große Wechsel bei der Crew. Dann zum Beispiel, ja, wenn es jetzt in die Warmwassergebiete geht, vor der Überreise hat man dann in den letzten europäischen Häfen nochmal mehrere Dutzende oder hunderte Crews, die durchwechseln. Und dann eben nach den 5 Monaten, 6 Monaten sieht man dann auch wieder, dass viele gehen.
Ach, krass.
Und da gilt dann das Motto: What happens within the crew stays within the crew? Oder nach welchem Motto?
Da sind wir direkt bei den spicy Themen. Ja, schon. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das ist so ein bisschen genau, was jetzt hier während der Zeit an Bord, während dieses Vertrags passiert ist, bleibt dann auch dann da.
Das ist so eine abstrakte Zahl, also 1000 Crewmitglieder. Ja, kennt man, also kriegt man das überhaupt hin, dann auch alle irgendwie zu kennen? Oder, also da müssen sich doch auch irgendwelche Grüppchen von, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, die dann vielleicht ein bisschen mehr zusammen zu tun haben, weil das ist doch Unmengen an Menschen, oder?
Ja, also ohne mich jetzt irgendwie hervorheben zu wollen, aber in meiner Position, weil wir halt überall präsent sind, direkt mit den Managern, mit den Mitarbeitern kommunizieren, wir im Fernseher laufen, unsere Durchsagen zu hören sind, kennen uns tatsächlich viele, und dann ist es auch ab und zu mal unangenehm, wenn man nicht weiß, wer dein Gegenüber gerade ist. Aber generell, ja, so eine Mischung aus beiden, was du gerade gesagt hast. Also klar, es bilden sich Grüppchen, vermehrt ist man mit den Kollegen, mit denen man direkten Kontakt hat. Aber man ist auch immer wieder mit anderen Kollegen in der Crewbar zum Feierabend und hat nette Gespräche. Und ja, es ist natürlich schwierig, 1000 Kollegen alle per Namen und so zu kennen, ne? Aber das ist halt wie eine Kleinstadt, und man läuft sich halt früher oder später über den Weg, und ein nettes Gespräch hat man eigentlich mit fast jedem Mal.
Und Gianluca, wie ist das denn? Weil bei uns zum Beispiel ist Bei uns ist das halt zum Beispiel so, sei es mit Gästen oder auch mit Crews, wenn man sich mal mit irgendeinem nicht gut versteht. Im Worst Case, gehen wir jetzt mal von der längsten Langstrecke aus, ist man von Start bis Ende maximal 16, 17 Stunden mit dieser Person unterwegs. Ihr seid ja teilweise tagelang auf See mit denen. Wie gehst du mit Problemen um? Weil das ist ja schon über einen sehr langen...
Ja, Monate sogar, ne?
Ja gut, die legen ja zwischenzeitlich mal an, wo man mal einen klaren Kopf kriegt, aber ich frage mich halt, wie man mit so viel Druck, also auch in Stresssituationen dann einfach damit umgeht.
Ja, man muss natürlich generell von deiner Personality her stressresistent sein, ne? Also du kannst dich nicht wegen jeder Kleinigkeit aufregen, weil sonst wird's echt schwierig. Du kannst dich auch nicht mit 1000 Kollegen durchgehend gut verstehen und ist auch klar, dass du auch mal weniger nette Gäste dabei hast. Man muss natürlich immer gucken, dass man diesen Druck irgendwo los wird, aber ohne die Kontrolle zu verlieren. Da hilft natürlich immer viel mit seiner Familie oder seinen Freunden zu Hause zu sprechen. Aber man muss auch sagen, man hat auch so eine Art Ersatzfamilie. Man hat natürlich seine Lieblingskollegen, mit denen man sehr viel Zeit verbringt. Und da tauscht man sich dann aus und spricht dann sehr viel darüber. Oder man hat dann auch eben schöne Erlebnisse, sodass diese negativen Erlebnisse schnell wieder vergessen sind. Und wie gesagt, das Schiff bietet auch genug Freiraum, um sich aus dem Weg zu gehen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also du hast gerade so ein bisschen angesprochen von eurer Zeit her, dass ihr bis zu 6 Monate auf dem Schiff sein könnt und der Großteil der Crew bleibt dann auch gleich. Also habe ich das richtig verstanden, dass so ein Teil dann weggeht und ausgetauscht wird, also durchgewechselt wird? Oder wie, das habe ich noch nicht so ganz durchblickt.
Ja, also die gesamte Crew wird natürlich nicht in 2 Tagen einmal komplett ausgetauscht, weil man ja immer wieder durcheinander gewürfelt wird. Und das dauert natürlich dann auch immer so ein paar Tage, bis der Service so richtig rund läuft, bis man das Schiff genau kennt, weil jedes Schiff dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Es gibt zwar Manuals und Procedures, die eigentlich überall gleich sein sollten, aber ihr kennt es wahrscheinlich auch, die Vorgesetzten haben dann auch immer gewisse Spielräume oder jeder Supervisor, jeder Manager oder bei euch, hier, wie heißt bei euch nochmal, euer Kabinenchef?
Genau, Purser.
Genau, Purser hat ja so seine Wege, wie er es haben möchte und so ist es halt bei uns auch. Darum gibt es halt immer so sozusagen so Stoßzeiten, wo ein großer Teil gewechselt wird, aber nie alle auf einmal. Und darum hat man dann einige Kollegen, die man nach ein paar Monaten wieder verabschieden muss, aber einige machen dann auch so einen gesamten Vertrag mal mit ein.
Und wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier sitze, mir so einen regnerischen Tag anschaue und mir dann vorstelle, Mensch, ich glaube, ich würde mal richtig gerne 6 Monate durch die Karibik auf dem Kreuzfahrtschiff als Steward arbeiten. Wie ist der Weg überhaupt dahin? Habt ihr eine Schulung? Also wie kann man das überhaupt werden? Und würdest du es empfehlen?
Also es ist auch tatsächlich, ich habe ja fleißig eure Folgen alle durchgehört und weiß dann ja jetzt auch, wie es bei euch abging, fand ich auch sehr interessant, weil ich da viele Parallelen tatsächlich gehört habe oder herausgefunden habe. Bei uns war es auch so, man bewirbt sich klassisch online, gerade bei so riesigen Unternehmen, riesigen Reedereien ist in der Regel ja auch wie bei euch bei den Airlines alles mittlerweile online. Schaut, was gerade offen ist oder schickt eine Initiativbewerbung und dann gibt es auch wie bei euch ja diese Assessment Center Tage, gibt es bei uns dann auch mehrere Daten im Jahr, wo dann für die unterschiedlichen Positionen Trainings stattfinden. Meins hat in Italien stattgefunden, hat 2 Wochen gedauert. Da wurde dann erstmal geschaut, ob man mit Beschwerden umgehen kann, ob man dieses Public Speaking, also Durchsagen machen, im Theater auf der Bühne stehen, also wie man damit umgeht. Das alles, da wurde man genauestens beobachtet und geguckt, ob man auch, sag ich mal, psychologisch geeignet ist für so einen Job. Und dann im Anschluss, wenn man die Zusage bekommen hat, musste man ein 2-wöchiges Basic Safety Training absolvieren. Da gibt es überall in der Welt zertifizierte Testzentren mit so Standardzertifikaten eben auch. Und da musste man privat machen. Wenn man das dann fertig hatte, schickt man all seine Dokumente dahin und musste dann zu Hause mal länger, mal weniger lang warten auf seinen ersten Einsatz. Und an Bord haben wir dann nochmal On-the-Job-Trainings, wo man einen Mentor an die Seite gestellt bekommt und innerhalb eines Monats ungefähr dann auch im Prinzip alles drauf haben muss. Da gibt es dann auch so Checklisten und dass man da bewertet wird und geguckt wird, ob man es letztendlich auch an Bord hinbekommt. Ich spreche jetzt natürlich eher für meine Position oder ähnliche Position an Bord. Es gibt natürlich auch viele, die im Service arbeiten, also als Kellner, als Zimmermädchen, oft halt eben auch aus nicht-europäischen Ländern. Die sind dann auch oft über Agenturen eingestellt. Wie genau deren Bewerbungsverfahren und Trainings ablaufen, weiß ich jetzt leider nicht genau.
Und wo ging deine erste Route hin?
Ja, meine erste Route ging ganz klassisch ins Mittelmeer, ab Venedig, Italien entlang zu den griechischen Inseln. Und das habe ich von April bis Oktober meinen ersten Vertrag komplett durchgemacht.
Das klingt ja mega spannend. Also komplett durchs ganze Mittelmeer gefahren innerhalb von 6 Monaten, oder wie?
Ja, genau. Also mein Vertrag, meine Route war aufs östliche Mittelmeer beschränkt. Wie gesagt, ab Venedig und dann zu den griechischen Inseln. Kroatien war noch dabei mit Dubrovnik. Das habe ich bisschen mehr als 6 Monate den ersten Vertrag über gemacht.
Du sprichst jetzt gerade öfters von Verträgen. Höre ich das dann so richtig raus, dass du praktisch immer einen Vertrag für ein paar Monate abschließt und dann für eine neue Tour einen neuen Vertrag kriegst? Oder habe ich das falsch verstanden?
Korrekt. Also das ist jetzt nicht wie bei euch, dass ihr Teilzeit- oder Vollzeit-Festverträge bei der einen Reederei habt, Airline habt. Bei uns natürlich, wir sind bei der einen Reederei angestellt, aber eben nicht fest. Wir sind in so einer Rotation, das heißt, du wirst geplant für eben deine 6 Monate auf dem einen Schiff. Kann auch mal passieren, dass du von einem Schiff aufs andere geschickt wirst, aber du hast dann ähnlich wie Saisonverträge eben einen Vertrag, wo du nur bezahlt wirst von dem Tag eins, wo du ja eben mit dem Flieger zu deinem Job fliegst und dem letzten Tag, wo du wieder nach Hause fliegst. Danach bist du leider nicht mehr angestellt. Das Gute ist halt, dass es eine europäische Reederei ist und wir da zumindest als EU-Mitglieder in die EU Abgaben einzahlen, dass man eben da ein bisschen abgesichert ist, wenn man doch jetzt eben wie durch Corona einen längeren Zeitraum zu Hause ist, dass man da wenigstens Arbeitslosengeld und Versicherung und sowas bekommt.
Okay, das ist ja echt krass. Hast du dann überhaupt ein eigenes Zuhause oder wenn du eh die ganze Zeit unterwegs bist, monatelang?
Also ich war recht jung, 23, als ich angefangen habe, direkt nach dem Studium. Und da habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt. Meine Eltern haben dann auch gesagt, ja, es macht wenig Sinn, wenn du jetzt erstmal ein paar Jahre zur See fährst, immer so lange weg bist und so kurz zu Hause bist, dir was Eigenes zu holen. War mein Plan natürlich anders. Ihr kennt's, Corona hat allen so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe eigentlich darauf hingespart, jetzt in Zukunft eine Eigentumswohnung zu kaufen. Und dementsprechend wohne ich auch noch bei Papa zu Hause.
Man kann also nicht schlecht verdienen, nehme ich daraus.
Also genaue Gehaltsdetails gibt's, denke ich mal, nicht. Würdet ihr wahrscheinlich auch nicht preisgeben.
Nee, also die Größenordnung irgendwas vielleicht. Also wenn es okay für dich wäre.
Man kann definitiv mehr als an Land verdienen, sag ich mal, in einer ähnlichen Position an der Rezeption, in einem Hotel oder so. Man darf natürlich unser Gehalt nicht auf die Stunde umrechnen. Ja, also wir arbeiten ja viele Stunden am Tag, wir haben eine 7-Tages-Woche. Aber dadurch, dass wir keine Ausgaben an Bord haben, also Verpflegung ist mit dabei, medizinische Versorgung ist mit dabei, unser Flug wird bezahlt, ja, das ist da schon alles inkludiert. Da hat man dann im Prinzip nur seine Ausgaben für Crewbar, Internet und Freizeitgestaltung im Hafen. Also da kommt man echt gut zum Sparen bei uns.
Das ist natürlich super nice.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Also im Prinzip, ihr habt keine Mietausgaben, Essenausgaben, sondern nur Freizeit und Luxusartikel sozusagen.
Ja, genau.
So, an der Stelle nochmal ein kleiner Gruß von unserem heutigen Sponsor, dem Kofferhersteller aus Hamburg, Travelite, mit seiner Aluminium-Kofferreihe Next.
Ja, ich liebe den Koffer immer noch. Unsere Testphase ist ja quasi jetzt vorbei und ich kann wirklich nochmal abschließend sagen, dass ein anderer deutscher Aluminiumkofferhersteller, von dem ich einige Koffer besitze, jetzt von mir quasi gar nicht mehr benutzt wird, weil mein Travelite-Koffer echt mein Keypiece to go ist. Ich liebe alles an ihm. Besonders möchte ich nochmal das Innenleben hervorheben, was mir super, super wichtig ist. Und die Rollen, also Mike, ich bin nach wie vor begeistert und hätte nie gedacht, dass man für so kleines Geld einen so coolen Koffer bekommt. Wie ist deine letzte Erfahrung?
Ja, meine genauso. Im Gegensatz zu dir hatte ich ja noch nicht die Gelegenheit, mit dem Koffer fliegen zu gehen. Also ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn die Loader das da rumschmeißen wie wild. Aber bei dir hat das ja alles super stattgehalten. Ich bin auch super begeistert und auch für das Geld, also hätte es das vor 4 Jahren gegeben, als ich angefangen hätte ich mir den auch sehr, sehr gerne gekauft. Für 250 bis 300 Euro so einen qualitativ hochwertigen Koffer ist einfach echt der Wahnsinn. Ich bin auch begeistert und bin natürlich gespannt, wie er mich die nächsten Jahre dann noch so begleitet auf Reisen, die dann hoffentlich bald wieder stattfinden. Und in dem Sinne, den Link zu dem Koffer findet ihr natürlich in unserer Podcast-Beschreibung oder natürlich auf der Travelite-Homepage auf travelite.de. Seht ihr natürlich auch nochmal alle Infos. So im Koffer. Wir können ihn, wie gesagt, echt nur empfehlen. Vielleicht ist es ja eine Weihnachtsgönnung für euch nach diesem, sag ich mal, durchwachsenen Jahr. Und hoffen, ihr habt Spaß damit, wenn ihr euch einen zulegt.
Genau, wir haben außerdem in unseren Story-Highlights auch noch Videos und Fotos für euch. Schaut einfach vorbei und hier nochmal einen großen Dank an Travelite. Aber Gianluca, wie sieht denn dann so ein typischer 24-Stunden-Tag von euch aus? Besonders weil, oder was passiert dann nach den 7 Tagen? Könnt ihr auch mal an Land gehen? Wie formen sich dann die Gruppen? Also erzähl einfach mal so, oder mich würde es einfach mal interessieren, ja, wie kann ich mir so einen Tag mit dir vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich, ihr habt ja auch in der Kabine eure Abläufe, die standardmäßig bei jedem Flug mehr oder weniger gleich sind. Das haben wir natürlich auch. Am Anfang jeder Reise steht die Einschiffung, wo alle 2.000, 3.000, 4.000 Gäste an Bord kommen. Wir haben unsere Infoveranstaltung, also da stehen wir im Theater oder in einer Lounge, je nach Größe der Gästeanzahl, und präsentieren dann die Schiffsinformationen und Services und die Ausflüge. Dann haben wir Sprechstunden jeden Tag. Wenn wir im Hafen sind, 1 Stunde. Wenn wir auf Seetag sind, haben wir 2 Stunden. Da kommen dann Gäste mit Fragen, Wehwehchen oder aber auch größeren Beschwerden zu uns. Dann
Wie
haben
können wir uns
wir
beispielsweise
Cocktails.
ein Wehwehchen so vorstellen?
Ja. Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auf eine Kreuzfahrt nimmt man alle seine Sorgen mit und versucht es mit allen Mitteln. Also von die Nachbarn haben zu lauten Sex über das Schiff bewegt sich zu sehr. Bis hin, das Essen schmeckt nicht. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Es gibt aber auch, Gott sei Dank, für alles fast eine Lösung. Also da sind wir sehr, sehr kreativ. Und ja, da findet man eigentlich fast immer eine Lösung, um den Gast am Ende der Kreuzfahrt glücklich nach Hause zu schicken. Aber ihr kennt es wahrscheinlich auch. Es gibt leider auch den Typ Menschen, dem man nichts recht machen kann, oder?
Oh, ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt 2 Arten Leute, die das dann auch verstehen, die sehen, dass du dir Mühe gibst, ne? Und dann sind dann vielleicht trotzdem nicht 100% zufrieden, aber sie sagen, okay, ist gut, die haben was probiert. Und dann gibt's natürlich Leute, die trotzdem immer was zu meckern finden, egal wie viel Mühe du gibst. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich zumindest im Optimalfall keine Sexbeschwerden
habe. Ja, und ihr kennt's ja auch, je netter, das habt ihr auch in meiner Folge schon mal besprochen, je netter die Leute zu einem kommen, desto eher kann man sich auch eben in deren Lage reinversetzen und desto eher gibt man dann nochmal extra sich Mühe, um denen weiterzuhelfen. Ne? Also seht ihr auch so, wer jetzt einen schon schreiend und beleidigend entgegenkommt, ja, dann ist dann auch bei einer gewissen Grenze die Hilfsbereitschaft erreicht und ja, denkt man sich dann auch seinen Teil dazu, ne?
Oh ja.
Ja,
das
auf jeden Fall.
Ich zu gut.
Also das kann ich auch nur allen allen Zuhörern empfehlen, die mal reisen, ist ja egal, ob ihr jetzt im Hotel seid, im Flugzeug, auf dem Schiff oder was auch immer, wenn es ein Problem gibt und ihr sucht einen Ansprechpartner, versucht euch mit dem anzufreunden, sagt so, hey, ich habe ein Problem, schauen Sie mal, das und das ist passiert und ist total ärgerlich, können wir da was finden? Und dann hat dieser Ansprechpartner viel mehr Lust, euch auch weiterzuhelfen und vielleicht auch irgendwas Kreatives zu machen, was nicht Standard
ist. Aber da muss ich wirklich mal einhaken, wenn man sich die zu doll manchmal zu seinen Freunden macht, ist es auch nicht gerade von Vorteil. Gianluca, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die kommen dann wirklich mit allem zu einem.
Und oh mein Gott,
das ist dann vielleicht auch manchmal schwierig.
Ja, mein letzter
das stimmt auch.
Mein letzter Vertrag war tatsächlich die Weltreise und da hatte ich Gäste eben 4 Monate am Stück an Bord und da könnt ihr euch vorstellen, dass manche halt dann wirklich jeden Tag zu jeder Sprechstunde gekommen sind und ja, dann sich auch Probleme irgendwie gesucht haben, nur weil die einen auf Buddy mit einem gemacht haben. Ja.
Okay, freundet euch nicht mit uns an. wie ist denn das eigentlich so mit deinem Personal Space? Also ihr werdet ja auch irgendwie auf dem Schiff wohnen. Hat da jeder Mitarbeiter seine eigene Kabine oder wird da teilweise auch geteilt? Wir hatten ja zum Beispiel mal die Fußballerinnen Josephine Henning und Anja Mittag da, die haben dann zum Beispiel erzählt, dass sie bei manchen Trainingslagern halt Zweierzimmer hatten. Wie ist das bei euch?
Ja, das ist tatsächlich auch ähnlich bei uns, weil der meiste Platz ist natürlich für die Gäste bestimmt, ne? Also da schaut man, dass die ihre Pools haben, ihre Lounges und ihre großen Kabinen. Unsere Kabinen sind in der Regel zu zweit. Es gibt natürlich Personen an Bord wie den Kapitän, Hoteldirektor, Offiziere, das Krankenhauspersonal und so weiter und so fort. Die Manager, die haben ihre Einzelkabinen, manche sogar mit Balkon, manche sogar mit Fenster. Wir haben in der Regel kein Fenster und teilen uns in der Regel mit jemandem aus einer ähnlichen Position, wenn nicht sogar aus der gleichen Position, die Kabine zu zweit.
Wenn ich manchmal durch so Magazine blätter, ne, dann sehe ich ja immer, da werden ja Kreuzfahrten auch richtig doll umworben manchmal. Und mit dem günstigsten Preis ist es ja dann meistens, ich glaube, die Innenkabine, glaube ich, ne? Das ist ja wahrscheinlich der Vergleich zu unseren Klassensystemen, die wir haben. Würdest du es empfehlen, in so einer Innenkabine zu reisen oder würdest du zu jedem sagen, bitte, bitte lasst es?
Ja, das lässt sich echt gut übertragen, eben von eurer Economy, Economy Plus, Business und First Class und so weiter. So ist ja auch bei uns, ne, verschiedene Kategorien, je nachdem, was zum einen der Preisbeutel hergibt, aber natürlich auch, welche Ansprüche du hast. Wenn du jetzt ein Typ Mensch bist, der hauptsächlich das Schiff erkundet und bei jedem Landgang von morgens bis abends draußen bist, gut, warum solltest du dir dann die teuerste Kabine, eine Suite buchen oder eine Spa-Kabine oder eine Balkonkabine, wenn du eh die meiste Zeit draußen verbringst? Da kannst du das Geld lieber vielleicht für andere Borddienstleistungen oder Landgänge ausgeben. Also das ist meine Meinung. Genauso wie wenn du vielleicht bei einer Kurzstrecke von 2 Stunden wahrscheinlich eher die Economy-Klasse buchst, anstatt eine Business-Class, ja, wo du, ja, was hast du da für große Vorteile in den 2 Stunden? Aber es gibt dann auch eben Leute, gerade bei Transatlantikreisen, bei der Weltreise, ältere Leute, die vielleicht gar nicht in erster Linie eine Schifffahrt buchen, um die Destination zu sehen, sondern wo das Schiff selbst und die Kabine mehr die Destination wird. Da macht es natürlich Sinn, eine teurere Kabine in einem höheren Preissegment zu buchen. Dann haben wir auch ein Clubsystem, also ähnlich wie bei euch die Meilen, wo man Punkte sammeln kann, wo man dann auch Vergünstigungen und kostenlose Upgrades auf bessere Kabinen bekommt.
Verstehe. Und eure Kabinen sind dann eher die Economy-Kabinen, die euch teilt, sozusagen?
Ja, ich weiß nicht, gibt's bei euch noch irgendwas unter Economy?
Die Alu-Box in der Bordküche, auf der man dann sitzt.
Ja, oder wie bei den günstigen Billiganbietern von der Insel drüben, wo man wenig Beinfreiheit und wenig Extras hat, kann man das vielleicht damit auch vergleichen.
Ja.
Ja,
genau.
Also wir haben alles, was man braucht. Und ja, man kann sich nicht beschweren, weil wir sind ja nur eigentlich zum Ruhen, Umziehen und Frischmachen in der Kabine. Ansonsten ist man in der Regel in der Crewbar oder eben im Dienst oder guckt, dass man bei jeder Möglichkeit an Land geht.
Also man hat dann also schon sehr, sehr wenig, ja, tatsächlich Personal Space, ja. Also man muss auf jeden Fall ein Typ Mensch sein, der gerne unter Leuten ist quasi, ja.
Ja, weil du hast wenig Möglichkeiten, komplett für dich alleine zu sein. Darum machen es viele Kollegen und ich auch ab und zu, dass ich manchmal auch ganz gerne einen Landgang alleine für mich verbringe. Gerade wenn man mal irgendwie Lust hat zu shoppen oder keine Ahnung, dass man da auch mal vielleicht alle paar Wochen oder alle paar Tage so ein paar Stunden komplett für sich verbringt, weil man ja wirklich, ihr kennt's, sowohl die Kollegen als auch die Passengers, die Gäste rund um die Uhr irgendwie um sich hat und dann braucht man auch einfach mal ein paar Stunden für sich.
Ja, das kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Gibt's denn irgendeine Möglichkeit für euch, vielleicht Familienmitglieder oder Freunde oder was auch immer, für ein paar Tage oder Wochen sozusagen mitzunehmen, dass ihr dann mit denen euch die Kabine teilt oder ist das eher nicht drin?
Doch, da haben wir zwei verschiedene Optionen. Es gibt einmal vergünstigte Angebote, die uns dann bekannt gegeben werden, die die Familien ganz normal wie normale Gäste buchen können, nur eben, wenn es gerade im Angebot ist. Und es gibt sogenannte Passaggio Familiale, da kann ich an Bord einen Antrag stellen. Ist leider immer recht kurzfristig, also man kriegt meistens erst so 3-4 Tage vor Abfahrt Bescheid. Wenn das Kontingent die Möglichkeit gibt, dann zahlt man, wie ihr das auch schon mal erklärt habt, nur bei uns sind es die Hafensteuern von wenigen 100 Euro und ansonsten reist man dann umsonst. Normalerweise ist es eine Innenkabine, aber da kommt es auch immer drauf an. Man hat auch oft Glück, dass man ein Upgrade in eine höhere Kategorie bekommt. So ist mich zum Beispiel mein Bruder auch schon zweimal besuchen gekommen, einmal im Mittelmeer, einmal in der Karibik. Mit Absprache meines Managers und Hoteldirektors und so weiter konnte ich dann auch die Zeit tatsächlich in seiner Kabine mit verbringen. Das war dann ja auch so ein kleines Goodie für uns.
Das ist ja mega cool, ne? Aber man muss halt ein bisschen Spontanität mitbringen dann als Familienmitglied oder Freund, wenn man da das dann in Anspruch nehmen will, ne?
Genau, aber prinzipiell ja schon mal ganz cool, dass man überhaupt die Möglichkeit hat und ja, je nachdem, wie spontan du bist oder wie weit du entfernt wohnst, also ich meine, in Europa findet man ja meistens irgendwelche günstigen Flüge auch last minute noch, dass man dann schnell zur Destination reisen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das finden wir auch super cool. Ich meine, Charlie und ich haben ja auf unsere Flüge auch hin und wieder Familie oder Freunde mal mitgenommen und die halt auch immer direkt schon vorgewarnt und gesagt, hey, das ist jetzt einfach ein mega günstiges Standby-Ticket und es kann sein, dass du mitkommst oder nicht. Wahrscheinlichkeit ist hoch oder niedrig und zur Not musst du halt am Airport stehen bleiben und wir machen es wann anders, ne? Aber ich finde, das ja. Risiko ist es dann schon auch wert, dass man halt so günstig so coole Erlebnisse eben sammeln kann, ne? Gerade dann in exotische Ziele zu kommen zum Beispiel. Gerade bei exotischen Zielen, wenn wir schon da sind, wie lang sind denn so Landgänge und wie viel frei habt ihr? Ich meine, wenn du monatelang da bist, hast gemeint, ihr habt sieben Tage Woche, aber habt ihr auch so feste Freizeiten, wo euch niemand zum Dienst irgendwie belästigen kann? Also belästigen, blödes Wort, aber wo ihr wirklich einfach für euch ja. seid und machen könnt, was ihr wollt? Oder wie ist das so eingeteilt?
Also wir haben tatsächlich so wie alle Key Positions on Board ein Arbeitshandy, wo wir theoretisch 24 Stunden am Tag erreichbar sein müssen für eben Notfälle, Medicals und so weiter. Aber wir haben auch in der Regel am Nachmittag immer, ich sag mal so vom Mittagessenzeit 12-1 Uhr bis 17 Uhr Freizeit. Also wir arbeiten mehr am Vormittag und dann nochmal ab Nachmittag bis Abend. Das hängt natürlich immer sehr stark ab, ob man gerade Seetag hat, ob irgendwelche Zwischenfälle sind, ob man einen normalen Landgang hat. Aber in der Regel hat man den Nachmittag frei. Wenn jetzt Landgänge früh morgens schon anfangen, dann helfen wir noch bei den bei der Organisation der Landausflüge. Also alle Gäste in die Reisebusse auf Ausflug schicken. Und dann haben wir in der Regel auch die Möglichkeit, an Land zu gehen. Gerade in unserer Position haben wir das Glück, dass wir mit den meisten Managern unseren Schedule, also unseren Arbeitsplan selbst gestalten können und uns dann unsere Pausen so ein bisschen selbst einteilen können. Also ich hatte bis jetzt Glück und hatte, glaube ich, in einem einzigen Land nicht die Möglichkeit, an Land zu gehen. Ansonsten war ich in jedem Land, das wir angefahren sind, auch schon mal draußen.
Aha, das ist ja cool. Aber so einen kompletten freien Tag vor Ort habt ihr dann nicht? Oder sondern eher so ein paar Stunden, die ihr euch gestalten könnt?
Genau, also wir haben je nach Route, also Itinerary und so, haben wir schon mal 2, 3 Tage. Das sind die sogenannten Overnights, also wie bei euch diese Layover-Tage. Da haben wir die Overnights. Da ist das Schiff 2, 3 Tage, Beispiel in Sydney oder Rio de Janeiro oder so im Hafen. Da sind die Gäste natürlich auch sehr viel unterwegs. Und da haben wir dann auch schon mal die Möglichkeit, zum Beispiel eine Nacht draußen zu verbringen. Aber so einen kompletten Tag Freizeit, das gibt's bei uns eigentlich nicht.
Wahnsinn. Und wir hatten ja eben schon über schöne Momente, wie dass du deinen Bruder mal mitnehmen konntest. Was würdest du jetzt so, also ich würde jetzt gerne mal so einen Querschnitt hören von the best moments and the worst moments on board. Also was ist das Schönste so, was dir bisher passiert ist und auch vielleicht etwas, was dir ganz besonders negativ in Erinnerung geblieben ist?
Ja, natürlich einmal diese ganzen Sunsets, die ihr aus der Luft sehen könnt, die können wir auf dem Meer sehen. Das ist wirklich immer toll, das Meerrauschen zu hören und die unterschiedlichsten Farben zu sehen bei Sonnenauf- und Untergang. Wirklich schön, warum es auch ein Traumjob ist. Du bist nach einer Nacht in einem komplett anderen Land, in einem komplett anderen Hafen. Kollegen sind nicht einfach nur Kollegen, sondern werden zu einer Art Ersatzfamilie und da entwickeln sich wirklich krasse Freundschaften, tiefe Freundschaften, weil man eben so viel Zeit miteinander verbringt auf privater, aber auch beruflicher Basis. Also da lernt man sich wirklich gut kennen. Und dann natürlich die ganzen Destinationen, die ich weltweit sehen durfte. Ja, also von den Moais auf der Osterinsel zum Haischnorcheln auf Bora Bora. Feuerwerk an New Year's Eve in Rio de Janeiro, Speedboat fahren am Nordkap, Whale Watching. Ja, ne, ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Also da kann ich jetzt unzählige Destinationen aufzählen. Also das ist wirklich ein Traum.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also schon auch sehr ähnlich zu dem, was wir so unterwegs erleben. Ich weiß noch, einmal waren wir an Silvester unterwegs und es war tatsächlich eine klare Silvesternacht. Und dann haben wir praktisch von oben die Feuerwerke sehen können. Das war echt krass. Also im Hafen muss das auch echt krass. Wunderschön sein.
Ja, und Worst Moments, natürlich gibt es da auch einige. Natürlich ist dann schon immer schlimm, wenn irgendwelche krassen Medicals passieren, ja, wo wir dann dazugerufen werden. Also immer wenn es deutschsprachige sind, bin ich dann an erster Stelle, muss dann auch mal mit ins Krankenhaus die begleiten, zum Organisieren, Übersetzen, für die Gäste da sein. Und ja, gerade wenn man einen längeren Zeitraum mit den Menschen verbracht hat oder die besonders jung sind, da fühlt man sich dann doch immer mit rein. Also nach einer Zeit gewöhnt man sich irgendwo dran und stellt so eine Distanz her, dass es einem nicht ganz so nahe geht, aber ab und zu, gerade wenn man weiß, dass irgendjemand dann doch verstorben ist und die Angehörigen zurückbleiben oder irgendwelche anderen krassen Schicksalsschläge, dann ist es schon immer heftig. Und ganz besonders war jetzt eben bei der Weltreise, weil da war es dann genau mit der Pandemie, dass es so krass ausgebrochen ist, wo wir nach der Hälfte keine Häfen mehr anfahren durften. Ja, wo wir von einem Hafen weggeschickt wurden zum anderen, eigentlich nur noch 2 Monate auf See verbracht haben. Und gerade da, wenn da bei den älteren Leuten, weil das Altersdurchschnitt doch recht hoch dann natürlich war, irgendwelche medizinischen Notfälle waren, da weiß ich noch, waren wir im Oman, auch Medical Disembarkation, also medizinische Notfallausschiffung. Da mussten wir mit dem Kapitän stundenlang mit irgendwelchen Königs, ich weiß nicht genau, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall von der Regierung Omans betteln mussten schon quasi, dass der Gast ausgeschifft und ins Krankenhaus durfte. Also solche Momente, die sind dann schon auch krass.
Boah, das glaube ich echt. Passieren dann so medizinische Notfälle oder Todesfälle vergleichsweise oft? Oder was würdest du sagen, wie oft du in der Woche oder im Monat sowas betreuen musst?
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen, aber eigentlich hat man bei jeder Kreuzfahrt immer mindestens 1 bis 2 Medicals dabei. Todesfälle, das ist natürlich auch so eine Sache. Viele kommen ja auch schon mit dem Wunsch, ihre letzte Reise an Bord zu verbringen, an Bord, weil sie irgendwelche chronischen Krankheiten oder Krebs oder ähnliches haben oder einfach ein gewisses Alter erreicht haben. Ja, dass sowas einfach passieren kann. Also wir sind zwar sehr gut ausgestattet, aber es ist immer so ein bisschen eine Notfallstation, die wir an Bord haben. Also alles kann man leider auch nicht bei uns an Bord machen. Also es kommt tatsächlich häufiger vor, gerade bei längeren Reisen, wo eben der Altersdurchschnitt eher hoch ist, ja.
Und um von dem ernsten Thema mal kurz abzulenken, das mag jetzt vielleicht eine richtig bescheuerte Frage sein, aber es gibt ja, also ihr seid dann ja manchmal 6 bis 8 Monate am Stück am Arbeiten und es gibt ja auch Jobs an Bord, wo man jetzt nicht wirklich das Sonnenlicht sieht, ja. Also ich nehme jetzt mal beispielsweise, weiß ich nicht, als Küchenhilfe oder so. Sind die dann da auch 7 Tage unter Deck, sehen quasi überhaupt nichts und schnibbeln da das Gemüse? Also darf ich mir das so vorstellen, dass es da auch wirklich, ich sage jetzt mal, nicht so beliebte Jobs gibt?
Ja, also ich habe definitiv den größten Respekt meinen Kollegen, die irgendwie im Service arbeiten, die in der Wäscherei arbeiten oder ja ähnliche Positionen machen, wo man wenig Kontakt mit einem Gast hat oder eben viele Stunden körperlich auch sehr aktiv ist und das eben 7 Tage die Woche, viele Stunden am Tag für mehrere Monate. Ich mache auch immer so eine Schiffsführung am Seetag, wo die Gäste, eine kleine Gruppe von Gästen mich begleiten kann hinter die Kulissen und da sage ich denen auch noch mal, ja, also denken Sie gerade drüber nach, nochmal vielleicht, wie gut Sie es hier haben, weil es gibt natürlich auch Leute, die im Hintergrund für Sie arbeiten und nicht so viel Freizeit haben, weil es dann natürlich auch immer darauf ankommt, wie sind gerade deine Schichten, wie sind deine Pausen und fallen die Pausen gerade eben dann in den Zeitraum rein, dass wir im Hafen liegen, weil dann kann natürlich jeder selbst bestimmen, ob er sich lieber in der Kabine ausruht, ob er sich auf dem Schiff aufhält, etwas Sport treibt oder dann die paar Stunden nutzt, um ja auch den Hafen zu entdecken. Also das steht jedem selbst frei und überlassen. Bloß, da kommt noch dazu, dass wir das sogenannte Import Manning haben. Das heißt, jeder hat einen Buchstabe, denn es muss auch im Hafen immer ein gewisser Prozentsatz der Crew an Bord bleiben, denn auch im Hafen könnten theoretisch Notfälle passieren. Darum kann es sein, dass man vielleicht frei hätte, aber sein Buchstabe fällt und man an dem Tag leider das Schiff nicht verlassen kann. Und ja, deshalb hängt es dann immer so ein bisschen davon ab, wie gerade der Tag ist, die Liegezeiten sind und die Arbeitszeiten.
Wahnsinn. Und dich trifft man auf dem Schiff dann relativ oft im Gym an, wenn man dein Instagram so durchschaut.
Ja, also die Sache ist halt auch, ich kann mir keine Meals preppen, wie ihr das macht, ja, und meine Tupperdose mitnehmen und lecker gesundes Essen essen. Also es gibt zwar eine riesen Auswahl und ich habe auch das Glück, das Privileg zu haben, am Gästebuffet essen zu dürfen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel Pasta, sehr viel Pizza, dann der ein oder andere Drink in der Crewbar nach Feierabend. Ja, da muss man natürlich ein bisschen auf seine Figur achten. Und ich finde, Sport ist auch immer ein guter Ausgleich. Gerade wenn man irgendwie gestresst ist, kann man da gut seine Energien loswerden. Und da haben wir einmal das Crew-Gym, wo die gesamte Crew ins Fitnessstudio darf, also extra nur für uns. Und dann gibt es natürlich noch das Gäste-Fitnessstudio. Da habe ich auch das Privileg, dort trainieren zu dürfen. Und da gucke ich eigentlich schon, dass ich so 4-mal die Woche oder so gehe, ja.
Vorbildlich, sehr, 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 sehr gut.
Und apropos Crewbar, wir müssen jetzt hier mal ins Eingemachte kommen, weswegen sehr viele Crews natürlich auch eingeschaltet.
Wir müssen zum Juicy Gossip kommen.
Fangen wir mal mit den Klischees an. Die gibt es sicherlich an Bord auch, oder? Wir wissen ja jetzt wahrscheinlich von welchem Klischee wir hier genau sprechen. Erzähle uns alles, was du weißt.
Ja, ihr habt es ja gerade zum Einstieg schon so ein bisschen angesprochen, nach dem Motto, was auf dem Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff. ja, da gibt es natürlich gewisse Positionen, die hintereinander her sind. Natürlich haben die Offiziere mit ihrer schicken Uniform
genau.
Ja, und ihren Streifen und so weiter, da haben die natürlich immer Vorteile, aufgrund ihres Auftretens bei den Mädels gut anzukommen. Die Kolleginnen von mir, die weiblichen, sind auch sehr beliebt auf den Schiffen, weil sie ja omnipräsent sind und meistens auch wirklich gut aussehen und auch mit ihren Röckchen und so weiter dann eine tolle Uniform haben, die was hermacht. Es gibt aber wirklich, für jeden ist was dabei, sagen wir mal so, ja. Also bei 1000 Crewmitgliedern gibt's für jeden Geschmack etwas, wenn nicht sogar noch mehr, ja. Aber jetzt mal ohne Mist, es gibt halt auch wirklich Leute, die sich an Bord gefunden haben, geheiratet haben, vielleicht sogar Kinder daheim haben und über Jahre hinweg eine normale Beziehung führen. Ja? Also von einem One-Night-Stand bis zu einer langjährigen Ehe ist alles dabei.
Wunder sollen bekanntlich geschehen, ne?
Richtig. Und du meinst ja auch Crewbar, ja, das ist natürlich der Ort, wo man sich kennenlernt, gerade bei den berüchtigten Crewpartys. Und dazu gibt's bei uns auch noch so eine interne App, ist so ein bisschen wie Tinder, da kann man sich dann auch verabreden und so, ja, also langweilig wird's nicht, sagen wir mal
ist
so.
Ist das nicht ein bisschen awkward an Bord, wenn man sich so ein bisschen nach links und rechts wischt und sich dann auch an Deck begegnet?
Oh ja, das kann auch schon mal peinlich sein, definitiv. Ja, auf jeden Fall können auch schon mal so ein paar awkward moments zustande kommen. Aber eigentlich sind alle relativ locker. Natürlich gibt's da auch so ein paar heartbroken stories und ja, Stress und so, aber jetzt nie, dass es ausartet, weil in erster Linie sind wir natürlich alle zum Arbeiten da und haben auch gerade, was Sicherheit angeht, große Verantwortung, dass man solche Sachen jetzt nicht so in den Vordergrund rücken lassen darf, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Apropos heartbroken, wie ist das denn, wenn es mir wirklich mal schlecht geht, sei es mental oder ich breche mir ein Bein, wie schnell komme ich denn dann von so einem Schiff oder aus so einem Vertrag wieder raus?
Ja, also der Arbeitgeber hat dann natürlich trotzdem Verpflichtungen dir gegenüber, also dass du medizinisch versorgt wirst und auch, ich weiß jetzt nicht genau inwiefern, weil mir das Gott sei Dank noch nie passiert ist, aber du kriegst definitiv, auch wenn du ausfällst und frühzeitig deinen Vertrag beenden musst, aus Medical-Gründen, kriegst du auf jeden Fall eine Weiterzahlung deines Lohns, ich glaube bis zum Ende dieser 6 Monate oder 8 Monate, die dir eigentlich da vorgesehen gewesen wären. Es kann natürlich gerade bei Rough Sea oder was weiß ich, wie überall im Leben mal zu Unfällen kommen, dass der Bordarzt sagt, du kannst hier deinen Service und vor allem deine Sicherheitsposition nicht weiter ausführen und dass man da ausgeschifft wird oder aber vielleicht nur für eine genauere Behandlung mal kurz an Land geschickt wird und versorgt wird. Aber zum Beispiel mit einem Beinbruch dürftest du nicht an Bord sein.
Das verstehe, das ist natürlich klar, ne, dass man dann sicherheitstechnisch schwierig auch helfen könnte bei einer Evakuierung oder sonst irgendwas, ne?
Korrekt, ja.
Ja, weiter zum Juicy Gossip, was mich noch interessieren würde, wenn ihr euch immer die Kabinen teilt als Crew, dann hast du doch schon den einen oder anderen Crewpartner in der Kabine gehabt. Was hattest du da für komische Geschichten? Also von Vollmessi im Zimmer oder irgendwelche komische Einschlafrituale oder was? Erzähl mal da ein bisschen drüber.
Ja, was erzähle ich da am besten? Also ich musste mir tatsächlich mal eine Kabine teilen mit jemandem, der so krass messy gelebt hat. Also ihr müsst wissen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich. Also fast schon obsessive, aber ja, also es muss wirklich alles an seinem Platz sein, es muss ordentlich sein, sauber sein, gerade wenn man auf so engem Raum lebt und so lange Zeit, sollte irgendwie alles so einigermaßen schön und sauber sein, ne? Also unsere Kabinen werden zwar gereinigt, aber ab und zu nochmal selber drüber zu wischen oder so kann ja nicht schaden. Auf jeden Fall habe ich mal leider für einen Monat mit einem Vollmessi die Kabine teilen müssen und auf meine Anforderungen und Bitten die Kabine sauber und ordentlich zu halten, hat er leider nicht wirklich drauf reagiert und dann bin ich zu meiner Managerin gegangen und die hat dann veranlasst, dass ich Gott sei Dank die Kabine mit einem netten Kollegen, mit dem ich dann auch sehr gut mich angefreundet habe, wechseln konnte. Im letzten Vertrag habe ich mir auch, no offense, also wirklich netter Kollege, Aber der hat natürlich dann auch mal nach einer Crew-Party, weiß ich nicht, ob er bei vollem Bewusstsein war, ob er dachte, ich will einfach nur schlafen und das nicht merken, hat er tatsächlich eine Kollegin mit aufs Zimmer gebracht. Ja, und den Rest könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, denn ich habe nicht geschlafen. Ich wurde durch das Rütteln und die Geräusche wach und es war keine Rough Sea an dem Tag, ja.
Moment.
Das waren definitiv andere Quellen.
Du warst jetzt nicht ernsthaft von Anfang bis Ende dabei, oder?
Leider ja, weil ich wollte auch nicht mittendrin, weil ihr müsst wissen, wir haben halt Etagenbetten. Ich habe oben geschlafen. Ja, wir haben so Vorhänge, wo man so ein bisschen Privacy hat. Aber ja, ich habe dann Gott sei Dank meine Kopfhörer griffbereit gehabt, die reingetan und dann einfach so getan, als wäre ich nicht da. Aber es war wirklich unangenehm.
Ich glaube, das wäre mein allergrößter Albtraum.
Ja.
Also ich meine, also High Five an den
Kollegen. Ich hätte kein Problem damit gehabt. Ja. Auf jeden Fall. Also wäre ich nicht da gewesen, enjoy, kein Problem. Ne? Also reicht da einfach zu sagen, du, könnte ich die Kabine heute von bis alleine haben? Gut, dann wäre ich zu irgendwelchen anderen Freunden von mir gegangen oder eine Stunde länger in der Bar geblieben oder keine Ahnung was. Aber einfach so jemanden mitzubringen, ist dann schon echt extrem, vor allem.
Gibt's da auch irgendwelche Socken an den Türen oder Krawatten, wie man das aus irgendwelchen Studiums-Uni-Filmen kennt oder so?
Ja, wir haben das klassische Do Not Disturb-Schild, ne, wie im Hotel, das kann man dann mal anwenden. Ja.
Aber ja. Apropos Verspätung, ich wollte noch mal ein bisschen was fragen, weil ich war ja mal auf Weltreise damals und war auf Fiji. Und da musste ich auch, da habe ich Island-Hopping gemacht und musste von einem Boot aufs andere zum Beispiel. Und um dann auf eine Insel zu kommen. Und ja, wenn ich dann da um 7 Uhr sollte das Boot kommen, ich stand dann natürlich gestriegelt und gebürstet um 7 Uhr mit meinem Gepäck am kleinen Hafen oder an dem Steg. Und dann wurde ich immer belächelt und es wurde immer auf die Uhr geguckt und dann zu mir gesagt, Fiji-Time. Also Fiji-Time kann auch mal 2 Tage später sein zum Beispiel. Ja. kann das bei euch auch schon, oder kam das auch schon vor, dass man dann die Leute wirklich einen Tag später erst eingesammelt hat? Oder also was macht man dann?
Also es kann leider wirklich passieren, beispielsweise Venedig ist ein guter Hafen, den man da nennen kann, da gibt es immer starke Winde und da kann es tatsächlich mal zu Verspätungen kommen, wenn das Schiff nicht einlaufen kann oder darf. Also auch bei uns gibt es ja die Piloten und Lotsen und so weiter und auch diese Timeslots, in denen du die Genehmigung bekommst, den Hafen zu betreten oder zu verlassen. Also deshalb ist es auch immer alles sehr gut getaktet, zumal auch jede Minute länger im Hafen enorme Kosten für die Reedereien sind. Deshalb kann es tatsächlich schon mal wetterbedingt oder durch Streiks oder ähnliche Probleme dazu kommen, dass das Schiff verspätet einfährt oder den Hafen noch wirklich wechseln muss. Da wird dann immer eben von dem Bodenpersonal geguckt, dass sich da um die Gäste gekümmert wird, dass es gegebenenfalls Busse gibt, die umleiten oder ähnliches. Ja, das kann halt passieren, weil eben sehr viele Faktoren da einspielen. Umgekehrt jedoch, wenn ein Gast meint, verspätet nach der All-on-Board-Zeit zurückzukommen, da kann es natürlich passieren, dass man das Schiff nur noch am Horizont sieht, wie es den Hafen verlässt. Und dass man gucken muss, dass man hinterherkommt. Ja, also dann steht der. Wir haben halt in jedem Hafen unsere Port Agents, also die Hafenagenten, die winken dann mit deinem Pass und helfen dir dann aber schon in den nächsten Hafen oder nach Hause oder wie auch immer dann deine Entscheidung ist zu kommen. Aber da hat man seine eigene Verantwortung. Nur unsere Landausflüge, die von uns organisiert sind, da wartet dann der Kapitän, auch wenn er so ein ganzer Bus verspätet zurückkommt.
Da muss ich kurz einhaken. Das finde ich jetzt nämlich super spannend. Wenn jetzt jemand so verspätet kommen würde und er würde wie im Film das Schiff am Horizont wegfahren sehen bei Sonnenuntergang, sollte man das nötige Kleingeld haben,
definitiv,
könntet ihr einen Helikopter...
eine Kreditkarte dabei und genügend Kleingeld, weil die Kosten, die übernimmst du dann, mein Freund.
Also wenn das Schiff verspätet wegfährt oder wie, oder was?
Nee, also wenn das Schiff ohne dich wegfährt, weil du verspätet bist und individuell unterwegs warst. Natürlich, manche Kapitäne können und haben den Spielraum noch ein bisschen zu warten, ein paar Minuten vielleicht noch und so, aber wenn das Schiff loslegen muss, um den Schedule einzuhalten oder weil die Hafengebühren sonst überschritten werden oder ähnliches, ja, dann ist es leider Pech gehabt.
Ja, dann zu meiner Frage, wenn ich jetzt ein groß genuges Portemonnaie habe, kann ich mir dann von euren Bodenleuten, beziehungsweise ist dir das vielleicht schon mal passiert, einen Helikopter organisieren lassen, der mich aufs Schiff fliegt?
Nein, also das ist mir tatsächlich noch nie passiert, habe ich auch so noch nie gehört. Also Helis landen in der Regel, beziehungsweise fliegen übers Schiff in der Regel nur für Medical Emergencies, aber nicht, um einen Gast hinterher zu bringen, der gerade vielleicht noch irgendwo shoppen war oder so. Oh, nee, nee.
Weil das werde ich, glaube, wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, dann wäre das original ich. Ich glaube, ich würde absichtlich zu spät kommen, würde mir dann einen Helikopter organisieren, um dann James Bond-Style aus dem abgeseilt zu werden auf mein Kreuzfahrtschiff.
Okay.
Ja, gut.
Crazy. Ja, Mike hat da manchmal ganz besondere Ideen. Aber hier möchte ich jetzt auch einmal ganz kurz die Verbindung zur Luftfahrt schaffen. Fliegt ja auch eure Gäste an bestimmte Destinationen, um dann aufs Boot zu steigen. Nun nehmen wir aber mal an, es gäbe Streik oder, weiß ich nicht, ein Gewitter und der Flieger landet erst einen Tag später als geplant beispielsweise. Wartet dann so ein Boot auf diese Gäste oder was passiert denn dann?
Ja, das ist immer so ein bisschen heikel und ihr kennt ja auch hier so ein bisschen Reiserecht wahrscheinlich selbst. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem man den Vertrag geschlossen hat. Ja, ob es Charterflüge, Linienflüge waren, ob es das Reisebüro irgendwie als Paket zusammengeschnürt hat. Weil es gibt nämlich Kreuzfahrten, wo wir reine Charterflüge haben. Da wird in der Regel dann auch was länger gewartet. Wenn du jetzt aber individuell anreist, ist es auch wieder deine eigene Verantwortung, rechtzeitig am Hafen zu stehen. Wie gesagt, das Schiff hat einen sehr getakteten Schedule, weil man ja von A nach B noch reisen muss und die Gäste ja auch die Häfen gebucht haben und so weiter. Also in der Regel kann vielleicht ein paar Stündchen gewartet werden, dann wird eben schneller gefahren. Aber das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Normalerweise kann so ein Schiff nicht warten. Gerade wenn es nur ein paar Gäste betrifft, dann ist es immer schwierig.
Also hier lohnt sich rechtlich gesehen auch wieder das Komplettpaket am meisten, weil man am meisten Absicherung oder Chancen hat im Prinzip.
Genau, entweder so oder sei einfach am besten eine Nacht vorher schon im Hafen, schlaf da in Ruhe, damit du dann rechtzeitig einschiffen kannst.
Wahnsinn. Och Mann, ich könnte noch stundenlänger mit dir quatschen, Gianluca. Das ist höchstgradig interessant. Würdest du denn zurückblickend alles nochmal genauso machen? Also würdest du diesen Job weiterempfehlen? Würdest du es als Traumjob bezeichnen?
Definitiv. Also fliegen könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, einfach weil ich Angst habe. Also nicht Angst rein kopfmäßig, sondern wirklich, wenn es ruckelt oder so, kriege ich irgendwie Panik, mir wird schlecht und so. Aber dieses Reisen, viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und so weiter zu sehen, eben diese ganzen Länder, in 3 Jahren habe ich 60 Länder gesehen, ja, wo hat man die Möglichkeit, dafür auch noch bezahlt zu werden? Also absoluter Traumjob für alle, die so ein bisschen stressresistent sind und denen es nicht ausmacht, von zu Hause mehrere Monate am Stück weg zu sein. Also ich würde es definitiv nochmal machen und wäre jetzt nicht Corona, würdet ihr mich auch nicht hier in Deutschland sehen, sondern irgendwo auf der Welt, ja.
Das nehme ich als Einladung.
wenn eine leere Suite am Start ist, sind Gianluca und Charlie unterwegs.
Ja, definitiv müsstet ihr vorbeikommen, ja.
Ich habe ja noch eine.
Warst auch immer noch witzig auf mein Tiramisu.
Ja,
auf der Tiramisu.
Ja, also das muss ich heute. Das ist ja auf eurem Mist gewachsen. Also ich muss heute alleine eine ganze Portion mehr reinpfeffern, weil das kannst du ja leider nicht lange aufbewahren. Also wenn mir nachher schlecht ist, your fault.
Wir kommen Haare halten. Ich hätte noch eine abschließende Frage. ja, jetzt zum langsamen Ausfaden der Episode. Was sind bei dir so Reiseneigenheiten oder Reisegewohnheiten, irgendein Tick, den du hast? Also bei mir zum Beispiel ist so, ich habe immer mein eigenes Kopfkissen dabei, wenn wir on Tour sind. Oder wenn wir zwei Betten haben im Hotelzimmer, dann habe ich ein Bett, wo ich drauf tagsüber chille und im anderen schlafe ich. So. Und ich mache immer alles, wenn ich irgendwo hin muss, eine Nacht vorher fertig, so dass ich aufstehe und nur noch Zähne putzen muss, Haare in die Uniform schlüpfen und los. Das sind zum Beispiel so meine Ticks. Was hast du für irgendwelche Gewohnheiten oder Ticks dir angeeignet in der Zeit?
Ja, auch so ein bisschen wie du, dass man am Tag vorher oder am Abend vorher alles ready hat. Ich habe auch so eine Art Checkliste, wo man dann immer alle Sachen, die man so einpacken sollte, auf jeden Fall drauf hat, die dann auch für jeden Vertrag gleich sind. Das Problem bei uns ist ja, dass wir lang unterwegs sind, manchmal auch das Schiff oder die Saison wechseln. Da musst du eigentlich für alles was dabei haben. Ich hasse absolut den Koffer packen. Also ich warte wirklich immer, bis es nicht mehr geht, zum Spätabend. Aber mach's dann auch und dann ist auch recht schnell gemacht. Man hat auch so Faltmethoden, dass alles gut in den Koffer passt. Also wir dürfen 40 Kilo mitnehmen. Da freuen sich dann immer die Kolleginnen am Check-in am Flughafen, wo dann eben unser Job anfängt. Da ist man auch immer extra freundlich, weil die 40 Kilo dann tatsächlich auch mal schnell überschritten sind. Ja, also wir haben so ein spezielles Siemens-Ticket. Da ist man immer extra freundlich, damit die da ein Auge zudrücken, wenn es auch mal 45 Kilo sind. Weil was ich mache, ich nehme immer für die ersten 2 Monate definitiv genug Zahnpasta, Shampoo und sowas mit, weil du weißt halt nicht genau, was es wo in welchem Hafen gibt, wann du die Möglichkeit hast, was einzukaufen. Dann bist du erstmal, hast du erstmal deine Ruhe. Und was ich auch mache, ich habe immer 2 große Koffer dabei, dass ich aufteile von einem in beiden Bars, also eine Uniform jeweils in einem Koffer, Unterwäsche und so weiter in einen Koffer hier und aber auch da, dass man, falls ein Koffer später kommt oder lost geht, auf jeden Fall gewappnet ist. Und was ich auch mache, das hast du ja auch schon mal in einer Folge gesagt, definitiv genügend Unterwäsche und Socken dabei haben, damit man möglichst selten die nervige Laundry machen muss. Ja. Koffer auspacken mache ich dann hingegen, aber immer in der Nacht, wo ich nach Hause komme. Also das muss ich dann sofort erledigt haben. Das sind so meine Gewohnheiten.
Ich sehe schon, wir verstehen uns. Ja, wir freuen uns. Was die Struktur und Checklisten angeht.
Ja.
Ja, da kann ich ja nicht so mitreden, denn ich bin sehr unstrukturiert, wie manche ja wissen. Aber das macht mich ja auch am Ende des Tages aus. Ich habe den Seitenhieb schon verstanden, lieber Mike.
Das war keine unterschwellige Message. Aber dann ich mache jetzt nicht nicht Schiffschubsen und Autopiloten. Keine Sorge.
Ja, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage tatsächlich an euch. Das ist ein bisschen persönlich, aber gut. Habt ihr auch irgendwie Souvenirs oder so, dass ihr in jeder Destination, die ihr bereist, irgendwas Bestimmtes euch mitnehmt?
Ja, also ich persönlich bin tatsächlich so ein Magnetensammler geworden. Ich hole mir dann meistens irgendwie so einen coolen Magneten, am besten noch, wenn der so ein Flaschenöffnerende hat. Wisst ihr, wie ich meine? Kennt ihr die?
Ja.
Die bringe ich dann immer meiner Mama mit, dass man die in die Küche da dran heben kann. Und sonst halt, ja, mache ich halt gerne Fotos und hoffe, dass ich mir bald ein so richtig schön klassisches Fotoalbum mit den Highlights meiner Flugbegleiter- und Pilotenausbildungsfotos mache, dass man so richtig schön auf dem Sofa mit der Familie so durchblättern kann und erzählen kann und so. So handhab ich das.
Bei mir war das früher echt ganz klassisch Instagram. Ja. Ja, bei mir war das früher ganz klassisch wirklich Instagram. Das war wie mein Tagebuch früher. Das habe ich ja intensiv gepflegt und betrieben, bis ich mich ja dann radikal gelöscht habe. Und ich bin jetzt zur Sticker- und Magnetenfraktion umgestiegen. Und das ist manchmal schon betrachtlich, wenn ich jetzt besonders in meiner neuen Küche gerade auf meinen neuen Kühlschrank schaue, wie viel da schon in kurzer Zeit hängt, ist auf jeden Fall, wird einem dann so richtig bewusst, was man in kurzer Zeit alles eigentlich schon gesehen und erlebt hat. Und wie ist das bei dir?
Ja, cool, da würde ich gerne mal ein Bild von deinem Kühlschrank sehen, wie viele Magneten da doch letztendlich hängen. Also Ich habe tatsächlich Schick nicht angefangen, wie viele Kollegen, wie viele Kollegen das halt machen, ne? In jedem Hafen ein Magnet. Das habe ich irgendwie am Anfang verpeilt und irgendwie wollte ich das dann jetzt auch nicht so mittendrin anfangen. Aber ich habe eine coole App entdeckt, wo man seine Fotos vom Handy hochladen und auch sogar noch irgendwie mit einem Titel oder so bestücken kann und dann im Polaroid-Format ausdrucken kann. Und so gehen dann doch die Highlights nicht verloren, weil bei den vielen Erlebnissen, die ihr oder wir in der ganzen Welt erleben, ja, da ist dann doch schade bei den Tausenden von Fotos auf dem Handy, wenn man doch da einiges vergisst. Darum drucke ich die nach jedem Vertrag, die Highlights dann aus.
Ja, mega cool. Finde ich nämlich auch so, ne? Dann teilweise hat man ja irgendwie 200 Bilder von 4 Tagen oder so und das schaut man sich ja nie wieder alles so an und ich finde, die digitalen Sachen, die gehen immer so verloren, ne? Die hängen dann auf irgendeiner Festplatte, auf irgendeinem Handy oder PC
weil
oder so.
Weil du sie ja auch nicht weiterschickst,
und so
Mike.
Richtig angucken. Das stimmt nicht, das war nur bei deiner Slumber-Unterwäsche-Party, wo es 2, 3 gab, die bei mir unvorteilhaft waren.
Okay.
Keine weiteren Fragen.
Wie heißt denn die App? Also an der Stelle müssen wir sagen, das ist nicht gesponsert, das ist eine reine Empfehlung von Gianluca an uns, aber mich interessiert es, wie die App heißt, vielleicht wäre die auch was für mich.
Ja, die App heißt tatsächlich Cheerz, also Cheerz und da gibt es verschiedene Pakete oder Stückzahlpreise und dann kann man, wie gesagt, direkt von dem Handy hochladen und noch ein bisschen bearbeiten und dann werden die per Post nach Hause geschickt. Da gibt es auch übrigens Fotoalben und sowas, meine ich. Also auch so Geschenkartikel und so. Also da kann man einfach gucken, worauf man Bock hat.
Cool, coole Nummer. Guck ich mir das vielleicht mal an. Jetzt gerade in diesem zweiten Lockdown hat man ja auch ordentlich Zeit dafür.
Genau.
Ja, Gianluca, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute unser Gast warst. Das bedeutet uns sehr, sehr viel, besonders weil du eben auch ein treuer Crewie bist. ja, hast du noch abschließende Worte, die du gerne an die Crewies da draußen noch sagen möchtest?
Ja, also definitiv danke, dass ihr zuhört, dass ihr ja, Interesse hier dran habt. Unterstützt die beiden auf jeden Fall weiter, weil das ist echt ein lustiger Podcast und wäre cool, wenn man sich vielleicht hoffentlich, sobald Corona wieder ein bisschen nachlässt und alles normal wird, dass man sich in der Luft oder eben an Bord irgendwo in der Welt wieder sieht.
Da würden wir uns auf jeden Fall auch super drüber freuen. In dem Sinne, schaut auch echt gern mal beim lieben Gianluca vorbei auf Instagram. Da ist er relativ beliebt, wie wir gesehen haben. Giandino, also Giandino, so können wir ihn finden. Wir verlinken ihn natürlich auch noch in der Beschreibung und auf dem Folgenfoto und so weiter. Und dann könnt ihr da von seinem Lifestyle im Prinzip ein bisschen was mitbekommen. Und in dem Sinne...
Gianluca, wir sagen ja immer Happy Landings. Gibt es was, was ihr an Bord sagt? Sowas wie Ahoi oder...
Also das ist schon sehr klischeehaft. Das ist wirklich immer nur Welcome on Board und dann, weiß ich nicht, Enjoy your cruise oder so. Okay.
Dann würde ich sagen, beenden wir heute die Folge einfach mit einem, ich würde jetzt einfach mal sagen, Ahoi. Und always happy landings.
Ahoi, happy landings und happy havenings. Es war mir ein Fest, lieber Gianluca. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal.
Ja, ich danke euch. Danke und ja, happy landings und Ahoi, macht's gut.